Willkommen zu dieser 238. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit Alexandra Gese. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und wir darf wie immer heute moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere Diskussionsgäste, die ich hier gleich dann auch noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Im Hintergrund ist wie seit kurzem auch immer Amelie, die bei Europe Calling mit den Fragen hilft und ganz viele andere Dinge noch hilft. Danke, Amelie, dass du heute bei auf den Fragen guckst und ich erkläre auch gleich euch gleich, wie das geht. Bevor es nämlich losgeht, ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen und solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Mit dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. Ich wiederhole das kurz auf Englisch. So, welcome to this 238th webinar of Europe Calling. So, we're going to speak a mix of English and German today. Should you need help with that, you can change the interpretation language in the control panel. There's a little globe, and you click on it and you choose German or English, and you will hear our two wonderful interpreters that we are very grateful for. And zurück zum Deutschen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat und stellt dort gern eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Nur so können wir bei, ja, jetzt sind es über 1500 Anmeldungen, die Fragen stellen, die euch interessieren. Und ganz wichtig, schreibt da bitte euren Namen dazu oder irgendeinen Namen, wenn es nicht eure eigene ist, dann muss ich mir nämlich keinen ausdenken so, oder anonyme Userin sagen. Und wie immer wird Europe Calling schon aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr dann eine Frage stellt. Und das war es auch schon mit den Hausmitteilungen. Ich mache heute keine inhaltliche Einführung, weil ich verstehe 100-mal weniger von dem Thema als unsere gesammelten Gäste hier. Also versuche ich es erst gar nicht und übergebe einfach direkt an Alexandra Gese, Europaabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, digitalpolitische Expertin, Verhandlerin unter anderem des Digital Services Act und auch Gründungsvorständin von Europe Calling. Und Alexandra, wir haben jetzt quasi schon eine Reihe von digitalpolitischen Webinaren gemeinsam und ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, Nummer 5 oder 6 oder 7. Freue mich total, dass wir das wieder machen und heute eben zum Thema Chatkontrolle. Alexandra, let's go.
Ja, ganz herzlichen Dank, Max, und einen wunderschönen guten Abend an alle, die ihr dabei seid. Ganz herzlich willkommen. Worüber sprechen wir eigentlich heute Abend? Jedes Foto, jede Nachricht, jede Datei automatisch gescannt und analysiert. Wir sind Deutsche, wir kennen die deutsche Vergangenheit. Von so etwas konnte die Stasi in der DDR nur träumen. Das könnte aber schon bald Realität sein. Eure Signal-Chats, eure WhatsApp-Chats, eure Chats aus eurer Dating-App, alle Dateien, die ihr verschickt, alle eure E-Mails, die gesamte private elektronische Kommunikation könnte schon bald komplett gescannt und überwacht werden. Was ist der Grund dafür oder besser gesagt der Vorwand dafür? Es geht darum, kindesmissbräuchliches Material aufzufinden und genauso Anbahnungsversuche aufzufinden, also wenn Erwachsene versuchen, Kinder zu kontaktieren. Das heißt, es wird eine Sprachanalyse eurer gesamten Kommunikation vorgenommen. Wie kann sich jemand so etwas ausgedacht haben? Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung. Ich möchte euch ein bisschen die Geschichte kurz erzählen, dieses Gesetzesvorhabens. Es begann im Mai 2022. Damals hat die Kommission einen Gesetzesvorschlag gemacht, der es nationalen Regierungen erlaubt, alle Kommunikationsanbieter zu verpflichten, die gesamte dort vorhandene private Kommunikation ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu scannen und zu durchsuchen, eben auf kindesmissbräuchliches Material und sogenannte Anbahnungsversuche. Es hat mehrere Rechtsgutachten gegeben, darunter eines des Europäischen Rates selber. Der Rechtsdienst des Europäischen Rates, der gesagt hat, das ist illegal, weil es überhaupt keine Verhältnismäßigkeit gibt und die Grundrechte laut der Grundrechtecharta Artikel 7 und 8 hier massiv eingeschränkt werden. Daraufhin hat das Europäische Parlament aktiv gearbeitet und natürlich ganz besonders die grüne Fraktion. Damals war Patrick Breyer zuständig, der sich dieses Thema auch extrem stark angenommen hat und ihr habt das sicherlich auch wahrgenommen in der vergangenen Zeit. Für uns Grüne war von Anfang an klar, der Kinderschutz ist uns ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, Kinderschutz gegen Freiheit, sich mit solchen Inhalten zu befassen, auszuspielen. Nein, Kinderschutz muss im Vordergrund stehen, aber Kinderschutz wird eben nicht durch Massenüberwachung gewährleistet, sondern durch ganz andere Maßnahmen. Und das ist genau die Richtung, in die wir gearbeitet haben, hier als grüne Fraktion im Europaparlament. Das Ergebnis war ein Bericht des Europaparlaments, der sich sehen lassen konnte und für den wir stimmen konnten. Das hatten wir eigentlich gar nicht erwartet, dass das klappt. Da wurde festgelegt, dass nur bei einem spezifischen Verdacht die Kommunikation untersucht werden darf, genauso wie das in allen anderen Kriminalfällen, in allen anderen Bereichen auch gemacht wird. Und dass Verschlüsselung, die einfach für unsere Sicherheit in der elektronischen Kommunikation und außerhalb davon extrem wichtig ist, nicht gebrochen werden kann. Alle Fraktionen hier im Haus haben diesem Bericht zugestimmt. Und dieser Bericht enthielt auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wirklichen Kinderschutz bewähren. Zum Beispiel das, was wir Sicherheit by Design nennen. Auf Online-Gaming-Plattformen, da, wo sich eben Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem vollkommen ungeschützten Raum begegnen, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass Nacktbilder Kindern gar nicht angezeigt werden können, dass immer vorher freigegeben werden muss, bevor man überhaupt von einer anderen Person kontaktiert werden kann und eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen. Aber auch zum Beispiel, dass wenn nach bestimmten Inhalten gesucht wird, automatisch eine Warnnachricht kommt, die Menschen davon abschrecken soll, weiter auf solche Websites zu gehen. Und eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen. Auch zum Beispiel ein Beirat der Betroffenen bei der neuen Europäischen Zentrum, das bei Europol gegen Kindesmissbrauch kämpfen soll, damit auch dort wirklich die Maßnahmen umgesetzt werden, von denen Betroffene sagen, dass sie wichtig sind. Aber auch die Verpflichtung, bekannte kindesmissbräuchliche Inhalte tatsächlich aus dem Netz zu löschen. Weil bisher haben die Polizei und Europol manchmal die Provider gar nicht aufgefordert, das zu tun. Und das war gar nicht verpflichtend. Dafür haben wir im Europäischen Parlament gesorgt. Soweit, so gut dieses Gesetzesvorhaben, aber liegt weiterhin im Rat, der bisher noch keine Position da gefunden hat. Im europäischen Gesetzgebungsverfahren braucht es ja immer den Bericht aus dem Rat und den Bericht aus dem Parlament und dann findet man eine gemeinsame Lösung. Bisher hat es im Rat dazu keine Einigung gegeben, unter anderem auch, weil Deutschland unter der Ampelregierung sich sehr klar dagegen positioniert hat und sehr klar andere Maßnahmen zum Schutz von Kindern gefordert hat als eine Massenüberwachung, die extrem gefährlich für unsere Demokratie und unsere Freiheit ist. Jetzt aber hat die dänische Ratspräsidentschaft, die seit dem 1. Juli im Amt ist, einen neuen Anlauf gestartet mit einer vollkommenen Massenüberwachung, Chatkontrolle, Brechen der Verschlüsselung, also extrem gefährlich. Und es soll am 14.10. eine Abstimmung im Rat geben. Und die Bundesregierung hat sich dazu nicht klar positioniert und tut es auch weiter nicht. Das ist auch mit der Zweck des heutigen Webinars heute Abend, euch aufzuzeigen, wie gefährlich dieses Vorhaben ist und zu sagen, was ihr jetzt noch tun könnt, um gerade in Deutschland zu mobilisieren. Und dazu ist es heute ein besonders wichtiger Zeitpunkt, denn wohin gehen eigentlich die Daten, die durch diese Überwachung erhoben werden? Man weiß es nicht genau. Aber es sind einige sehr obskure Unternehmen daran beteiligt. Und Giacomo, der heute Abend dabei ist, hat dazu eine große investigative Recherche seinerzeit gemacht und wird euch ein bisschen erzählen, was damit passieren könnte und wie das Lobbying auch hier in Europa ausgesehen hat. Aber sicher wissen wir, alle diese Daten, wenn sie in einer US-amerikanischen Cloud liegen, sind offen für den Zugriff der US-Regierung. In der USA ist die Gesetzgebung mit dem Cloud Act so, dass die US-Regierung auf Daten in jeder amerikanischen Cloud, auch wenn sie hier in Deutschland liegen, zugreifen kann. Das heißt, wenn diese Daten in einer amerikanischen Cloud liegen, hat die amerikanische Regierung Zugriff darauf. Und an wen könnte sie zum Beispiel weitergeben? Woher hat Palantir, ein anderes riesiges Datenmonster, was gerade Einzug hält in Europa, zum Beispiel seine Daten. Man weiß das alles nicht. Wenn diese Daten einmal erhoben werden und irgendwo in einer Cloud liegen, könnten sie in einem riesigen Datenpool verschwinden, auf den autoritäre Regierungen Zugriff haben. Das ist etwas, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen wollen, aber wir müssen es uns vorstellen und wir müssen jetzt davor gehen, denn sonst könnte es bald eine sehr düstere Realität sein. Vielen Dank.
Ganz lieben Dank, Alexandra, für diese Einführung. Und jetzt gehen wir direkt weiter und zu unserem zweiten Gast, heute noch ganz kurzfristig dazugekommen. Wir freuen uns umso mehr. Utpal Tiwari, er ist Vice President for Strategy und Global Affairs bei Signal, also Signal, den Messenger, den wahrscheinlich 95% der Menschen, die hier sind, auf dem Handy haben. Ich kriege pro Tag 500 Signal-Nachrichten Minimum im Ehrenamt. so Heavy User hier. Utba ist heute dabei und wird uns sagen, was das Signal von der Chat-Kontrolle hält und wie es da weitergeht. Utba, great to have you.
Thank you so much, Maximilian, and it's a pleasure to be here and speaking on behalf of Signal, the organization. We view chat control and the entire legislative proposal, the way that it pertains to a particular technology, which is client-side scanning, as an existential threat to Signal as an organization. What I hope to do over the course of the next between 5 to 7 minutes is A, illustrate what are the ways in which Signal as an organization is affected by chat control? And I would largely do that by describing how the parts of chat control that we find problematic are catastrophic to us as an organization and how they're going to work in practice. The second thing that I would like to do is give you some examples and some analogies of what will happen if these technologies are present in our personal devices. And finally, I would also like to talk a little bit about the urgency that we see in the situation in Germany and what are the ways in which we want to ensure that a very concentrated push in the last few weeks on behalf of both the Danish presidency, but also the entire ecosystem that has been advocating for chat control will actually lead us to a scenario where we will end up shuffling pieces on a chessboard, but end up in a situation that is just as bad as everything that was proposed before this. But because there was this illusion of movement, that we might end up in a scenario where you should definitely be deeply concerned about these technologies being available on your devices. So maybe starting off with the first point, which is what is Signal's problems with chat control and what do we believe the parts of chat control to be that are deeply problematic to us? Fundamentally, we believe that the legislative proposal will enshrine an obligation for service providers to include client-side scanning on either their applications or their devices. And client-side scanning is a technology that entails where your device, now this obligation in the law is quite broadly phased, so it could apply to laptops, it could apply to mobile devices. There's also a lot of I think debate about whether it could apply to intermediate category of devices as well, would essentially validate whether the content that you're sending on those platforms is CSAM or not before sending that content on that platform. To give you an analogy, this literally means, imagine you have a chat window open on your phone and you type in, hello, this is Udbhav. When you press enter, before that message is sent on the platform, a system on your phone will scan that platform to say, is this acceptable content or not? And the way that your phone can do that is by having a list of behaviors that it thinks are problematic. So it can have keywords for text, it can have URLs for websites, it can have information around images that are known to be problematic in the past. But the thing that worries us the most is the fact that this technical capability will be introduced in the device in the first place, and the fact that it will have the ability to report to enforcement authorities on the kind of content that it believes as a technical system is legitimate or illegitimate. And the reason that's problematic for us is we think this is fundamentally the equivalent of making sure that every single living room in every single home has a camera pointing to everyone who is sitting in the living room just to help make sure that they do not commit the crime. Now, I am sure the proponents of this law will say, no, no, this is different from a camera because it is happening inside the camera. Nothing is being sent to the cloud and the camera is deciding what is acceptable or not. Or they might say, this is the kind of a crime that it is justifiable to have cameras in every room to prevent the crime from happening. But the honest reality is that this is thought crime. It is a computer or a technical system scanning your devices for information to determine whether it is acceptable to express that information or not. And I think we need to be very careful as a society before making this a mandatory obligation that should apply to everyone that uses every single device. Because today, if you take a piece of paper and you take a pen and you write a message and you give that envelope to someone else when you meet them, That is a fundamental part of free expression. That is a fundamental part of the human right of free expression that has been enshrined in the German constitution, that has been enshrined in European law, and has been enshrined in international law and has been accepted for a long period of time. And we think that thinking that technology will help you only detect illegal content while not touching legal content at all is a myth. Because once this technical capability exists on devices, think about it. Today, it will be for objectionable material around children. Tomorrow, it will be for terrorism. Day after tomorrow, it will be for content that pertains to intellectual property. And very soon, we will end up in a world where China will pass a law that says if you type on the keyboard on your phone, Tiananmen Square, it should not be sent because it is something that is illegal to be spoken about in the context of that individual country. And the reality is that so far as a society, for 40 years, we've managed to resist the turn of technology taking this direction to create these capabilities on the device in the first place. And the worst part is technical companies actually came to this idea first. You know, if you look at 2021, 2022, Apple actually proposed a system that would report on you if it believed that there was CSAM on the system even before this law was originally being discussed in actual detail. And the reason that did not happen was because there was uniform pushback from LGBTQ organizations, from organizations that respect the victims of CSAM and other objectionable content on the internet, that it should not happen that we end up being in a place where this content is being exposed while creating the privacy risks and the freedom of expression risks and the security risks of having this on your system. And therefore, Apple did not launch the feature. The uniform pushback was so strong that they recognized that scanning an image before sending an image is a form of pre-censorship that will have a chilling effect on free speech. The second and the third points that I also very briefly mentioned at the end, we actually think this is also a massive security vulnerability. We don't think that there is the need for another Pegasus, a need for another Paragon, a need for another spyware that a government can install in your phone. If there is a spyware that is already installed on your phone, scanning what you're seeing, already determining whether it is legitimate or not, and reporting the fact that this is happening to someone else. And in this case, the fact that this is a technological system actually makes it very easy to imagine that we will end up in a world where this reporting will lead to a scenario where it will be compromised and leveraged by malicious actors in a world where just last year, not too many people know this, but around October and around July, the US government announced that Chinese state actors had hacked their internal systems and that in this attack known as Salt Typhoon, it was possible that the location of J.D. Vance, that the location of very senior Republican officials and Democrat officials was available for Chinese actors to access from mobile phone ecosystems. The reason they could do this was that there were deliberate vulnerabilities that were executed in telecom networks to allow lawful government interception. We believe that this capability, if you do it at a non-device level, creates a similar vulnerability for the society at large, where your security, where your privacy, where all of the rights that you hold dear because a device in your hand is ultimately a device in your hand, end up being compromised in this goal towards ensuring that this content is not shared. The final point that I will make, and then I will hand it over, is the honest reality is this proposal is not going to stop the malicious actors who share CSAM from sharing CSAM. If I know that my device is spying on me, I'm not going to be stupid. I'm just not going to send it from a device that is spying on me. And we still live in a world today where Linux, open source operating systems, ways to modify Android, iOS settings, all of us allow us in Europe, especially with the Digital Markets Act, to exercise a sovereign control in how these devices can function. And as long as you can connect any device that you can buy in any other country to the internet, we are going to be in the world where the only people this proposal will harm are the good people, the people who do legitimate things, because the bad actors are going to be able to perform the same actions that they're performing now. They just do it elsewhere and they will be harder to find. And we believe that this is a measure, therefore, that is not just disproportionate, but is also a measure that will end up not solving the problem that it is seeking to approach. The last statistics that we have is that the International Center for Missing and Exploited Children received over 40 million pieces of reports of child sexual abuse materials from around the world. The countries to which they sent to, under 70,000 of those requests were actually investigated and led to arrests. And that's because the problem of CSAM is a problem of capacity. It's a problem of resources and ensuring that the victims of this horrendous activity get access to the help they need to prevent it from happening anymore. The problem is not that there are already millions of requests being reported by countries and by companies that don't have end-to-end encryption that ends up being ignored, because the real hard part of solving this abhorrent social problem is investing in resources, investing in people, and making that they can go to a world where these problems don't happen at the source rather than just trying to prevent their proliferation. So thank you for having me, and I'm really happy to go into any of these details in the questions after this.
Upav, that was really, really strong. Thank you so much. Vielen Dank. Ich gehe wieder zurück ins Deutsche und mache jetzt direkt weiter mit Konstantin Macher. Er ist Politikwissenschaftler, Digitalrechtsaktivist. Ich höre mich gerade selber. Digitalrechtsaktivist und Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft e.V. Was das genau ist, wird er uns vielleicht gleich selber sagen. Konstantin, schön, dass du heute Abend bei uns bist. Wir freuen uns sehr auf das, was du zu sagen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, weil das ist jetzt wirklich ein ganz kritischer Moment, wenn es um die Chatkontrolle geht und jede Aufmerksamkeit und jede Beteiligung von Menschen, die heute zuschauen, ist absolut notwendig. Genau, wir als Digitale Gesellschaft, wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Wir finanzieren uns durch Spendenbeiträge und engagieren uns zu Digitalthemen und Demokratie für eine gute digitale Gesellschaft, wie der Name auch schon sagt. Wir tragen außerdem das Bündnis Chatkontrolle stoppen mit, gemeinsam mit Organisationen wie dem Chaos Computer Club. Und wir als digitale Gesellschaft engagieren uns schon zu diesem Gesetz, als das noch ganz neu in der Planungsphase war, also 2021. Und in dem Kontext der aktuellen Situation haben wir uns natürlich auch an die Bundesregierung gewendet und an sie appelliert, sich für den Schutz von Verschlüsselung und Gesellschaft zu engagieren und die Chatkontrolle abzulehnen. Und wie Alexander Gese jetzt vorhin auch schon gesagt hat, warten wir da nach wie vor immer noch auf eine klare Ansage von der Bundesregierung. Und das macht uns natürlich große Sorge, weil genau darauf kommt es an, dass sich hier Deutschland im Rat der EU, wenn jetzt diese Abstimmung kommt, ganz klar positioniert und das im Sinne des Grundgesetzes macht, wie das auch in der Vergangenheit schon in unzähligen Gutachten klargestellt wurde, dass die Chatkontrolle damit nicht vereinbar ist. Und ich kann vielleicht mal noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und einordnen, worum geht es denn hier eigentlich? Was die Chatkontrolle ist, dieser Vorschlag von der EU-Kommission, ist eigentlich so eine totale Verkehrung von dem rechtsstaatlichen Prinzip der Unschuldsvermutung und unterstellt, dass jede Person, jede Bürgerin in der EU eine potenzielle Verbrecherin sein könnte, potenziell pädokriminell sein könnte und deswegen alle privaten Nachrichten potenziell überwacht werden müssen. Und praktisch hieße das, die EU-Kommission möchte Messenger und viele andere Internetdienste dazu zwingen, Nachrichten und Online-Inhalte zu überwachen. Und das würde dann unser Recht auf freie und private Kommunikation vollkommen untergraben und wäre ein massiver Angriff auf Verschlüsselung. Wir haben jetzt schon von Client-Side-Scanning gehört. Das bedeutet, ne, das eigene Gerät wird jetzt schon verwendet, um uns zu überwachen, um Nachrichten zu durchleuchten, noch bevor sie überhaupt versendet werden können. Und ich weiß nicht, wie viele Gutachten und offene Briefe ich dazu jetzt schon gelesen habe, aber immer wieder, wenn sich WissenschaftlerInnen, IT-FachexpertInnen und auch die wissenschaftlichen Dienste der Parlamente damit beschäftigen, sagen die ganz klar, dass untergräbt Verschlüsselung, Client-Side-Scanning ist ein ganz klarer Angriff auf Verschlüsselung, dann mit der Chat-Kontrolle, das ist ein Angriff auf Verschlüsselung, das würde unsere IT-Sicherheit schwächen und das würde ein Sicherheitsrisiko für alle Personen darstellen. Und um das vielleicht mal noch ein bisschen konkreter zu machen, wen betrifft das denn jetzt eigentlich? Denn Verschlüsselung, die meisten, die sich jetzt mit diesem Thema schon lange beschäftigen, haben davon sicher schon sehr häufig gehört, aber vielleicht ist es immer noch etwas Abstrakteres. Ne? Also das betrifft jeden und jede von uns, wenn wir eine Nachricht per Signal oder WhatsApp oder andere Messenger versenden und die privat haben wollen. Das betrifft Menschen, die aus beruflichen Gründen vertrauliche Kommunikation brauchen, zum Beispiel Anwältinnen. Das betrifft Menschen, die auf die ärztliche Schweigepflicht, auf Seelsorge oder angewiesen sind oder sich an Hotlines wenden wollen, um sich Hilfe zu suchen. Das betrifft Gewerkschaften, Menschen, die sich betrieblich organisieren, Startups, die irgendwie eine innovative Idee haben und sich vor Wirtschaftsspionage schützen wollen, Geschäftsgeheimnisse von etablierten Unternehmen. Es geht um investigativen Journalismus, der auf Quellenschutz und verschlüsselte Kommunikation mit potenziellen WhistleblowerInnen angewiesen ist. In kurz, so, also dieser Schutz von privater Kommunikation, von Verschlüsselung betrifft uns alle auf die eine oder andere Weise. Und ich habe ganz häufig auch so ein Argument, das dann immer wieder kommt in dem Kontext, dieses, ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Das hören wir ganz häufig, mir ist doch egal, wenn ich überwacht werde. Und ich will dem einfach einmal ganz kurz noch entgegentreten, denn selbst wenn wir heute der Meinung sind, das betrifft mich nicht, kann sich das ändern. Und wir müssen dafür nicht in die USA gucken, um zu sehen, wie rapide sich politische Verhältnisse ändern können und wir dann plötzlich mit so einer Situation konfrontiert sind, in der sich staatliche Macht und Überwachungsbefugnisse in ein ganz gefährliches Instrument verwandeln können. Wenn wir hier in der EU nach Ungarn schauen, dann sehen wir einen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem queere Communities massiv diskriminiert werden. Und ich glaube, wenn wir hier in Deutschland uns umschauen, dann gibt es für jeden von uns mindestens eine politische Partei in der politischen Landschaft, wo wir sagen würden, wenn die die vollkommene Kontrolle über uns haben, dann fühle ich mich damit nicht wohl. Zweitens, Chat-Kontrolle ist fehleranfällig. Das gibt zwar unterschiedliche Ausprägungen jetzt, wie soll dieses Scannen eigentlich ablaufen, ob es dann bestehende Datenbanken sind, bis hin zum Verwenden von KI für Bilder oder Text. Auf jeden Fall wäre es fehleranfällig und es gäbe immer Falsch-Positiv-Quoten. Selbst wenn wir optimistisch mal eine Rate von 1% haben, ne, also bei 1 Million Nachrichten wären da schon 10.000 Fälle, in denen Leute von unschuldigen Personen zu Unrecht schlimmste Verbrechen vorgeworfen bekommen. Und es gibt eine Studie von 2022, die ging von etwa 10 Milliarden Textnachrichten in der EU aus, was bei einer potenziell erwarteten Falscherkennungsquote bei diesem Grooming-Bereich zwischen 5 und 10% hieße, dass es 1 Milliarde Fälle gäbe von Nachrichten, die zu Unrecht betroffen, verdächtigt, ausgeleitet werden. Ne? Also das sind Dimensionen, die können wir uns eigentlich so gar nicht vorstellen. Und die würden natürlich auch Strafverfolgungsbehörden vollkommen überlasten, wenn sie damit konfrontiert werden. Und drittens schafft das haben wir jetzt eben auch gerade schon gehört, vollkommen neue Sicherheitsrisiken, die von Dritten auch ausgenutzt werden können. Wenn wir eine staatliche Hintertür auf Geräten schaffen, dann kann das immer auch von Kriminellen ausgenutzt werden. Oder auch von Drittstaaten. Ne? Wenn wir uns aktuell die Bedrohungssituation von Russland anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass sie natürlich sich absolut freuen würden, wenn wir hier in der EU die IT-Sicherheit von uns allen schwächen und sie damit neue Angriffsvektoren bekommen. Und das Leben ist normalerweise nicht so binär, aber im Digitalbereich, über Verschlüsselung reden wir über Mathematik. Die verhandelt nicht und unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Und selbst wenn wir da mit guter Absicht handeln, schießen wir uns damit selbst ins Bein. Zusammenfassend würde ich sagen, die Chatkontrolle ist wirklich ein beispielloser Angriff auf Privatsphäre, IT-Sicherheit und auf die Grundwerte, die wir eigentlich in der Europäischen Union vereinbart haben. Man muss es so explizit sagen, die Chatkontrolle würde bedeuten, dass Computer und Smartphones von allen Menschen in der EU Teil einer Überwachungsinfrastruktur würden, die gegen die eigenen Besitzer dieses Geräts arbeitet. Und zum Schluss würde ich gerne sagen, jeder, der jetzt gerade hier zuschaut, jede Person, jede Zuhörerin, ihr könnt jetzt noch etwas machen. Jetzt ist die Zeit, um E-Mails zu schreiben, heute Abend einen Brief an den eigenen Wahlkreisabgeordneten, die eigenen Wahlkreisabgeordnete zu schreiben und auch an Menschen zu appellieren, mitzumachen. Und wartet dafür bitte nicht bis zum Zeitpunkt der Abstimmung, sondern jetzt sind die entscheidenden Tage, in denen die Bundesregierung sich positioniert. Und alle können mitmachen und danke an die vielen, die da jetzt auch schon mitgemacht haben.
Vielen Dank, Konstantin. Ich glaube, hast du da noch einen Link dazu, zu der Aktion? Sonst stell ihn gerne schon mal in den Chat. Es gibt schon viele Fragen danach, insgesamt sehr viele Fragen zu dem Material, das ihr alle erwähnt habt, was wir natürlich danach auch nochmal verschicken. Genau. Und jetzt gehen wir aber direkt weiter, weil ich finde es gerade so spannend, dass wir die Thematik von so vielen Seiten betrachten. Und wir machen weiter mit Giacomo Sandonini. Er ist Investigativjournalist und Teil des italienischen Fada-Kollektivs, im Investigativjournalisten-Kollektiv. Und er hat 2023 eine ziemlich berühmte Recherche gemacht, die unter anderem auch in der Zeit veröffentlicht wurde, eben zum Thema Chatkontrolle und KI-Firmen. Und deswegen sind wir total froh, Giacomo, dass du heute Abend bei uns bist und sind jetzt sehr gespannt, was du zu diesem Thema beitragen kannst.
Thank you very much, Maximilian, for inviting me, and thanks to Alexandra as well for organizing. And I'm happy to be in the room with these speakers, including Udbav. We've been in touch with him and with Signal also in the course of his investigation and others. So with my team, we are three journalists. There's Apostolis Fodiatis and Ludek Stavinoa. We've been working for the past 5, 6 years in to look at extension of the surveillance apparatus in the EU, working particularly on the role of the European Commission in empowering and funding digital surveillance measures, and including a true and with the security agencies such as Frontex and Europol in particular. In this case, we took a long time, almost 1 year, working on the chat control proposal, which, as anticipated earlier by Alexandra, was presented in May 2022. And one focus of the investigation that you can read in the site as well. Is the orchestrated lobbying and communication campaign that was created around the proposal to obtain consensus both among policymakers at the EU level, at the national level, and among a broader audience of people. We tracked particularly the money trail, the financial part of a vast lobbying campaign, which we came to understand little by little and to reconstruct, map out little by little. One key actor that I'd like to point out, that is probably the most known actor in this story, is Ashton Kutcher, which actually is an actor, an Hollywood actor. In this case, he got into our story because he's the founder of a charity organization, or we could also say probably a company, a private company, for-profit company, which is disguised formally as a charity, which is called Thorn. And Thorn was created by Ashton Kutcher and his former wife, Demi Moore, about 13 years ago, to actually produce technology to fight children's sexual abuse, particularly in the online world. And its two flagship tools are called Spotlight and Safer. And most of you probably never heard about them, and their function is difficult to grab and to understand. But yeah, they're based on AI, and they promise to basically wash the reputation of service providers by identifying the co illegal content they can host on their platform. So what we realized digging into the chat control proposal was that Kutcher became a sort of, that's a very journalistic term, the poster boy for this proposal, and he had quite unique access to the corridors of powers in Brussels. He was able to use his fame to access the European Commission, organize or co-organize or be present in several meetings, lobby and organize meeting with members of the European Parliament, which also presented both the products of Thorn, but also lobbied in favor of the regulation. And the interesting thing is that this effort to build a consensus around this story was orchestrated with the Commission, and particularly with the Directorate General for Home Affairs, which was led at the time by Ylva Johansson. Launching in public the proposal in May 2022, these organizations were partnering to set up and coordinate the campaign. And we found out about this particularly through freedom of information requests and through a number of documents and internal documents and leaks we could receive by different sources. The thing is that what's problematic about it? It's the thing that it was untold at the time was that actually with this kind of legislation, there would be a whole market opening up for actors, private companies such as Thorn to sell their products in the EU. We are discussing about contracts that can be worth millions or dozens or hundreds of millions of euros potentially. The obligation to introduce client-side scanning would open up these market opportunities. Then there was another argument that was put forward a lot by the Commission, European Commission, when presenting the original proposal and then advocating in favor, that it was a proposal against big tech. Actually, when looking and researching on it, we realized it was basically the opposite. It's not against big tech that is willingly hiding the fact that their platforms are used to distribute illegal and harmful content, but behind an organization such as Thorn, there's also several big tech investment in the AI system, which led to the Silicon Valley and very powerful actors, which can have an interest also in this regulation. And to complete the illustration of this landscape, I would like to mention a few more actors which took part in this organized campaign. One which was a key actor was called, and it's called the Brave Movement. And what we realized, it was created actually and funded to become the voice of survivors of children sexual abuse and to lobby for this regulation in an active way, particularly working at the emotional level, raising consensus and presenting voices of survivor in different contexts. It was funded with 10 million euros by a US-based foundation called the Oak Foundation. And it was launched exactly at the same time of the proposal and in a coordinated way with the Commission. We could collect the voices of existing active children's rights organizations that were very critical of this kind of exposure, this use of voices of survivor in a context that had they thought little to do with finding actual solutions for people that were severely harmed through all their life by these crimes, including several German civil society organizations we could be in touch with. Another group was called the We Protect Global Alliance, which is a group where also an international group where law enforcement, basically, and governments get together. And this brings us to the other part of the story. It was not only on the interest of tech companies to lobby, but it's also law enforcement bodies that had an interest in opening what we usually call backdoors into end-to-end encrypted communications. And Europol had a particular interest. We came across documents where Europol said exactly what Udbav was mentioning earlier. Well, you are very interested. It's an internal 2022 meeting between the European Commission and Europol, and the latter said, we are very interested in accessing this data that would be collected under the new regulation on children's sexual abuse to train AI, which is also potentially problematic, controversial. And at the same time, we're interested in using this infrastructure for also other crime areas. Which was exactly what we were speaking, other speakers were mentioning earlier. So once you build infrastructure, then you can repurpose it pretty easily. I mean, it's not, of course, something you can do in a day, but you have an available infrastructure for surveillance. What happened to conclude and sum up is that there was this improved proposal which was presented by the Parliament, and we were happy also to have contributed to the discussion and to unveiling new elements around this lobbying mechanism. We were severely attacked by the European Commission, tried to delegitimize the findings of our investigation in social media posts particularly. And then, of course, there was a change of commission. The commissioner changed. The proposal seemed a bit stuck. And now we are again at this moment where there's been a new effort to bring it forward, and there's a key vote. And strangely, last month I asked the Commission to disclose some documents related with their more recent communication with this platform of advocacy group that at the time was launched and coordinated the campaign with the former Commissioner Johansson. And I didn't receive much. They keep postponing the deadline so far. But there's been a meeting also in Germany in July, actually, with the representative from the Commission and different NGOs that are mostly in favor of the legislation. So there's a particular interest in pushing German authorities for a vote in favor. And Thorn is registered, if you look at the Bundestag lobby register, is a registered organization, and one of the lobbyists for Germany is a former Europol agent that was with Europol until around 3 years ago. I don't remember the exact timing. So it also, this helps you understand how there's been a strong connection and a push at different levels that brings together AI tech companies, some part of the tech companies that hope to profit out of this, and a part of the law enforcement world. Of course, we came across law enforcement officials that were actually very worried about the proposal at the same time. So thank you very much.
Thank you, Saramat, very much for the story, for the all the long work, I mean, now years long work on this. Switching back into German. das ist dann einfacher. Du hast ja super die Überleitung letztlich gemacht. Jetzt zu unserem nächsten Gast, Detlef Schulz-Händel, weil du hast gesagt, jetzt geht es ja darum, insbesondere wie Deutschland sich positioniert und dass Deutschland hier auch von Thorn und anderen lobbyiert wird. Und Detlef Schulz-Händel ist Landtagsabgeordneter in einem großen Bundesland, nicht das größte Bundesland, einem großen, wichtigen Bundesland da an der Landesregierung in Niedersachsen, Lower Saxonia, und ist da Fraktionsvorsitzender und medienpolitischer Sprecher. Und ich weiß, dass ihr in Niedersachsen, hast du mir schon im Vorgespräch gesagt, jetzt eine Position selber bezogen habt zur Chatkontrolle. Und im deutschen föderalen System haben die Länder ja durchaus einen großen Einfluss auf das, was der Bund so treibt. Deswegen sind wir jetzt total gespannt, Detlef, was du uns erzählst und ob du uns ein ein bisschen Hoffnung geben kannst.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier heute Abend dabei sein kann. Auch liebe Alexandra, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wir sind ja Teil als Grüne Landtagsfraktion mit 24 Abgeordneten der politischen Kraft, die sich für den Schutz individueller Freiheitsrechte stark macht. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und sagen natürlich ganz klar, individuelle Freiheitsrechte im digitalen Raum. Und deswegen lehnen wir so eine wahllose Massenüberwachung europäischer Bürgerinnen und Bürger und auch damit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, aber auch bei uns in Niedersachsen ab. So, und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wie können wir als Bundesland Niedersachsen und auch als Grüne in Niedersachsen unseren Beitrag leisten, gerade jetzt in dieser kritischen Phase der Einführung. Und wir haben dann ein Positionspapier erarbeitet, das den Titel trägt gegen Massenüberwachung für gezielte Maßnahmen zum Schutz von Kindern. Warum dieser Doppeltitel? Weil man uns natürlich auch immer sehr schnell vorwirft, wir sind gegen irgendwas. Aber wir müssen natürlich auch Lösungsansätze bieten. Ich glaube, dann ist das Verständnis dafür bei all den Kritikern, die vielleicht sagen, naja, ist ja alles gar nicht so schlimm, obwohl das ein Drama ist, was hier passiert, gibt es ja auch, auch sehr deutlich zu machen, wie wir uns denn den Schutz von Kindern genau in diesem Zusammenhang auch vorstellen und auch nochmal deutlich zu machen, dass diese Maßnahmen kein geeigneter Schutz kein geeigneter Schutz von Kindern ist. Ich will jetzt gar nicht auf das ganze Positionspapier eingehen, weil das Positionspapier natürlich schon Punkte auch enthält, die hier schon genannt worden sind. Nein zur Chatkontrolle, ich nenne jetzt nur mal ein paar Überschriften. Grundrechtsschutz statt Generalverdacht, Kinderschutz als Vorwand, Fehleranfälligkeit und Missbrauchsrisiken dieses Systems. Und da möchte ich nochmal ganz besonders tun, auch das betonen, auch das ist hier heute Abend schon sehr deutlich geworden. Wenn man eine solche Überwachungsstruktur erstmal eingeführt hat, dann hat die natürlich auch zur Folge, dass sie mit einem erheblichen Missbrauchsrisiko verbunden ist. Und jederzeit eben auch, und das wurde ja hier auch schon deutlich, für andere Zwecke eingesetzt werden können. Und ich sage mal, dies hier ist nicht nur ein Angriff auf die Freiheitsrechte, dies ist auch ein Angriff auf die Demokratie und in der Phase, in der sich unsere Demokratie befindet, auf alles andere als amüsant. Wir haben dann in dem zweiten Teil dieses Positionspapiers, und da möchte ich einmal drauf eingehen, weil wir uns da als rot-grüne Landesregierung und als rot-grüne Koalition sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Wir haben jetzt ein Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht. Kinderschutz kommt in die Verfassung in Niedersachsen. Nur mal so am Rande. Wir haben konsequente Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche Verfahren, Instrumente, um Sicherheitsbehörden weiter zu optimieren. Und wir haben unserem Positionspapier genau aus diesem Grunde, weil wir das Rad ja nicht neu erfinden, auch den Themen gewidmet Prävention und Opferhilfe. Und das kann ja auch ein Beispiel sein für andere Bundesländer zum einen und natürlich aber auch für europäische Mitgliedstaaten. Wir haben allein in Niedersachsen nur mal so, und das geht auch aus dem Papier hervor, 22 spezialisierte Beratungsstellen für Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, 15 Beratungsstellen für Gewalt gegen Mädchen, Kinderschutzambulanzen, Kinderschutzzentren und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht im Detail alles ausführen. Wir sind schon auch, das haben wir mit unserem Antrag gegen Kinderpornografie sehr deutlich gemacht, für Strafverfolgung bei konkretem Verdacht. Und sagen auch, natürlich müssen Strafverfolgungsbehörden über ausreichende personelle und technische Ressourcen verfügen, um bei konkreten Hinweisen auf Kinder- und Jugendpornografie pornografische Inhalte effektiv tätig zu werden. Da gibt es denn die spezialisierten Zentralstellen bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die ihre Expertise und Mittel gezielt bündeln können. Und das ist bei uns in Niedersachsen ein zentraler Baustein. Wir sind gerade dabei, das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zu reformieren und neu aufzulegen, um auch den Rahmen für eine automatisierte Datenanalyse von sichergestellten Bild- und Videomaterial zu bearbeiten. Wir entlasten damit nicht nur Strafverfolgungsbehörden, sondern beschleunigen auch deutlich die gesamte Verfahrensdauer. Ergebnisse werden schneller erzielt und Täter können so schneller zur Verantwortung gezogen werden. Wir wollen eine sichere Kommunikation haben und haben aus diesem Positionspapier, was ich jetzt gerade mal so im Schnellverfahren hier vorgestellt habe, Forderungspunkte abgeleitet. Die Bundesregierung fordern wir auf, sich auf der EU-Ebene dafür einzusetzen, dass dieses Gesetz weder im Rat noch im Parlament verabschiedet wird. Den Rat der Europäischen Union fordern wir auf, die Vorschläge abzulehnen, klar. Die Bundesregierung fordern wir auf, sich auf europäischer Ebene für eine konsequente Umsetzung des Digital Service Act stark zu machen, um die Pflichten der Plattformbetreibenden zur Meldung und Löschung Kinder- und jugendpornografische Inhalte durchzusetzen. Das hat aber alles nichts mit anlassloser Massenüberwachung zu tun. Wir haben dann weiter gesagt, sich auf der europäischen Ebene für die Einrichtung eines europäischen Zentrums zur Zusammenarbeit mit den Anbietern zur Aufdeckung, Meldung und Entfernung von Missbrauchsfällen einzusetzen. Ein Riesenproblem besteht ja immer noch da drin, glaube ich, und da müssen wir auch aktiv werden. Auch da fordern wir die Bundesregierung auf, technische Lösungen zur Automatisierung von Löschprozessen von Kinder- und jugendpornografischen Inhalten beim Bundeskriminalamt beschleunigen zu lassen. Was will ich damit sagen? Ein Positionspapier, was genau klar sagt, keine Massenüberwachung, keine Überwachung beispielsloser Art. Ich glaube, Alexandra, du hast es am Anfang gesagt, davon hätte die Stasi wahrscheinlich nur geträumt, wenn das hier Realität wird. Das wollen wir alles nicht. Wir zeigen aber gleichzeitig auch Lösungen auf, wie eben der Kinderschutz effektiv verbessert werden kann. Und der muss auch verbessert werden, aber nicht mit solchen Maßnahmen. Ich wollte noch was zur Genese sagen. Wir regieren ja in Niedersachsen Rot-Grün. Wir haben überlegt, verschiedene Verfahren. Versuchen wir mit unserem Koalitionspartner eine Bundesratsinitiative zu machen. Leider müssen wir natürlich aufgrund dieser kritischen Phase und dass schon bald möglicherweise auf der EU-Ebene Entscheidungen fallen, sagen, die Abstimmungsprozesse wären deutlich zu lang gewesen, um jetzt schnell effektiv eben auch öffentlich hier Stellung zu beziehen. Zweiter Punkt, dann haben wir versucht, wir haben nächste Woche Landtagswoche, mit der SPD einen gemeinsamen Entschließungsantrag zu machen, in dem wir genau diese Forderungspunkte verankern. Ich sag's mal so ein bisschen salopp, wir kommen gut klar mit unserem Koalitionspartner in Niedersachsen, aber alles, was die Bundesebene angeht, fährt diese SPD im Moment mit einer sehr angezogenen Handbremse. Es wurde so freundlich abgewunken, na ja, für den einen Entschließungsantrag bräuchten wir ja auch ein bisschen längere Abstimmungsprozesse. Da frage ich mich natürlich, hallo, liebe SPD, wozu braucht ihr längere Abstimmungsprozesse? Ihr seid Teil dieser Ampelregierung gewesen. Ihr habt das auch in eurem Programm drin stehen. Also bitteschön, muss das doch möglich sein. Und deswegen möchte ich eigentlich noch mal den Aufruf, ich glaube, Konstantin hat das sehr deutlich gemacht, auch nochmal wiederholen. Wir können in dieser kritischen Phase was tun. Und zwar alle aufzufordern und auch zu motivieren, jetzt, und zwar jetzt, in den nächsten Tagen, alle Landtagsabgeordneten der CDU, alle Bundestagsabgeordneten in den jeweiligen Wahlkreisen anzuschreiben und aufzufordern, sich dafür stark zu machen, dass dieses Gesetz auf EU-Ebene nicht umgesetzt wird. Aber ich schließe auch den Koalitionspartner hier an dieser Stelle nicht aus. Auch die SPD muss als Teil dieser Bundesregierung und ebenfalls die Abgeordneten und auch die Landtagsabgeordneten aufgefordert werden, sich sehr, sehr klar Stellung zu beziehen und dafür zu sorgen, dass diese Bundesregierung dieses Gesetz nicht unterstützt. Deutschland und ich meine auch Alexandra Frankreich waren letztes Mal die beiden Länder, die das verhindert haben, also insbesondere auch Deutschland mit seiner Ampelregierung. Und das muss jetzt gleichermaßen gelten, weil das wäre ein Rückschritt. Und ich sage es nochmal, aus meiner Sicht auch ein ganz klarer Angriff und ein ganz schwerer Schaden für unsere Demokratie und für die Freiheitsrechte vieler Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und das können wir nicht tolerieren. Und wir sollten alles daran setzen, jetzt zu mobilisieren in diesen kritischen Tagen und nochmal versuchen, das Rad hier zu drehen. Das wäre mein Plädoyer. Wir aus Niedersachsen leisten unseren Beitrag. Ich habe jetzt alle Fraktionsvorsitzenden der Grünen auf aller Bundesländer angeschrieben, habe denen mein Papier zur Verfügung gestellt oder unser Papier, was wir am Dienstag einstimmig ohne Diskussion beschlossen haben, weil der Fall klar ist. Und ich hoffe, dass sich einige Bundesländer und einige Grünen in den Bundesländern auch nochmal anschließen werden und auch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir sind in einem föderalistischen Team, Maximilian, du hast es gesagt. Und wir müssen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, weil es vielleicht mit den Koalitionspartnern gerade nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber erst recht jetzt motiviert zu sein, alles in Bewegung zu setzen, um das vielleicht am Ende auch noch ändern zu können. Ja, so viel erstmal von mir. Auch ich stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung.
Vielen, vielen Dank. Ich gehe jetzt ins Englische. Wir machen die Diskussion jetzt hauptsächlich auf Englisch. Wenn das für alle passt, dann ist es für alle etwas einfacher. So, I'm switching into English, as I said, for the discussion. So, we have a lot of questions, 42 at the moment now with a lot of likes. So we'll do it like this, just for the panel. I will raise the questions we got in the Slido question tool, and then I will pass them to one or two of you. But if you want to add something to that, you can also use your hand symbol. So you can also raise hands here on the panel, because I think we won't have time to do like a full round for every question. So I tried to direct it a bit, but if there's a point that you want to add and want to enforce, then please do. So let's actually start with the one question that Detlef just raised, and maybe Alexandra can tell us. So what's the situation in the council? Is France still on board, or have they switched?
Yeah, thank you much. This is bad news. France switched. France used to oppose and is now supporting. The same thing holds true for Belgium. So the majority is increasing and it really hinges on Germany. Ich sage das nochmal auf Deutsch, weil es betrifft besonders die Deutschen. Also Frankreich und Belgien, die bisher dagegen waren, scheinen jetzt zu unterstützen. Das heißt, es hängt wirklich alles an Deutschland. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, wo ich das Wort habe, nochmal all diejenigen zu danken, die uns geschrieben haben. Wir hatten nämlich eine Flut von E-Mails in den letzten Wochen. Wir kamen überhaupt nicht hinterher mit den Beantworten. Ich denke, einige von euch sind auch heute Abend dabei. Macht es weiter, wie gerade Detlef das auch gesagt hat, aber jetzt eben nicht die Europaabgeordneten, sondern ganz besonders die deutschen Abgeordneten. Aber es hängt jetzt wirklich an Deutschland im Rat.
Vielen Dank, Alexandra. Thank you, Alexandra. And I will start with the top questions here. So Jonas asks, and actually, no, I see, and ich muss zurück in Deutsch, ins Deutsche gehen, weil die Fragen auf Deutsch sind. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. So, because meine simultane Übersetzung vom Deutschen ins Englische in mein Sprachzentrum ist dann doch nicht so gut. Jonas fragt, was passiert, wenn die Chatkontrolle verabschiedet wird, das Bundesverfassungsgericht diese aber als verfassungswidrig einstuft, speziell bezüglich des von der Ewigkeitsklausel gedeckten Fernmeldegeheimnisses. Das ist auch ein schönes deutsches Wort. Was passiert denn dann in anderen Ländern beziehungsweise auf EU-Ebene? Also das ist ja die Frage und ich habe eine Hand von Utbaf. Ja, bitte.
Thank you so much. I just wanted to make two points with regard to that question. The first is talking about the process of what is going to happen at the EU level, and then also talk about the role that I think national interpretations of what this provision might mean in individual countries. Ultimately, the fact that this is a regulation is going to mean that it's actually going to be applicable in the European Union, independent of the obligations that individual countries have in their jurisdictions. And what this means is that the obligations will apply on the platforms. It almost doesn't matter what the country thinks or doesn't think about what is going to happen. It is going to be law, and it is going to be law that is applied against a set of private players that have been, as they should be, happy to comply with law in the past. And what, as Signal, we really worry about is if we wait for a scenario where different legal jurisdictions and national supreme courts and federal constitutional courts deal with this issue, is that the capability, which is the technical capability, will be built in the system, and it will be used to report the content that is being presented in this system to national authorities. So literally just imagine if a police department told you, I get 100 supposed reports of crime in a year, you are going to take the 100 reports away by ruling this as a constitutional court or as a civil society organization or as a national government decision. And I think that we are ending up in a scenario where once the capability is built into the devices, because client-side scanning is when your phone or your laptop or your desktop spies on you, we will end up in a scenario where it will be very hard for these interventions to happen at the legal level, because the honest reality is once things are implemented in a policy way and hundreds of millions of euros have been spent on them and they have to be built, it's very hard to roll them back, even if legal systems say it is incompatible with specific jurisdictions. So this is something that has to be opposed before it becomes law, because if it becomes law, our ability to oppose it will be much harder, much lesser, and the impact it will have will be much more focused in individual countries and across the European Union.
Vielen Dank. Konstantin.
Yes, I would just like to add one small detail to that, because there's another law that we have been seeing that has been coming back after being struck down by the CJEU in the past, so the Court of Justice of the European Union, which is data retention. It's basically become what we would call a zombie, that even though it is clear that this is not okay, and it has been struck down by highest court in the European Union, it would just keep coming back. So I think we really can't rely on this notion of, well, this is clearly unconstitutional, therefore this is not going to happen. Once the cat is out of the bag, to use a German idiom, maybe in a not so good way in English, once we've opened that, you know, that path, once we've gone down that road, this is something that will be really difficult to contain.
Ja, danke dir. Und dann will ich jetzt hier zwei Fragen nochmal kombinieren. Zwar einmal von einmal von Michael und einmal von Jan. Die Fragen, was glaube ich, was auch UTPAF sehr gut beantworten kann, aber vielleicht auch andere. Michael fragt, wer wird dann das Client-Side-Scanning durchsetzen und was ist dann zum Beispiel mit Open-Source-Apps oder unabhängigen Betriebssystemen wie Linux oder Graphene? Fragt Michael und Jan fragt dazu dann auch, wie würde sich eine Chat-Kontrolle auf dezentrale Messenger auswirken oder nennt er zum Beispiel Matrix oder Delta-Chat? Also wie ist die Auswirkung gerade auf solche Systeme? Utpaf, can you help?
Thank you. I'm happy to answer that. I will like to clarify that this is ultimately an interpretation of the proposal so far and how European law is made, that there is trilogues, the law gets passed, and then there's implementation with the commission, so the details may change. But the reality is that as of today, what the law will mean is that if you provide services to users, you have to comply with the provisions of the law. It doesn't matter if you're for-profit, non-profit. It doesn't matter if you're open source, closed source. You will have to provide the capability to do this as a provider of a service. After this, the things that I'm going to say are speculation around the implementation of how the law would work. But the reality is, the service that all of us use today is an operating system. iOS for Apple devices, Android for Google devices, Windows for Windows devices, macOS for Apple devices, Linux for open source operating systems. All of us use systems that ultimately are operating systems. And if I were the European Commission and I had to enforce this law, I would actually just go talk to these four to five service providers and I would tell them, this is the law. Can you tell me how you're complying with the law? And that will force them to implement this capability at a way where whether Signal offers or doesn't offer this capability, or Tor offers or doesn't offer this capability, is going to become redundant because the operating system will offer the capability to scan your content before it is actually being sent. And in Android, it's called Safety Core. On Apple, it's called Content Communication Preferences. But the phones you have on these devices today can scan images that you're sending and tell you if they have nudity in them or not. The only difference is that you as a user can turn them on or off. But what the law will force is that this will happen not just for nudity, but for CSAM, and it will become mandatory to deploy. So if Signal has to deploy this service, we can't say we refuse to implement it because the European Commission or the national government will say you have to implement this because the law says so, and the operating system you're running on has this capability. So on the broader question, how does this work with other operating providers? I think that the Commission and national governments are going to be strategic when the law passes. They will actually just pick the four or five foundational layers on which everything else runs and impose the obligation upon them. And then I will also say that with regard to open source operating systems, the nature of open source is such that you and I can download the source code, remove the parts we don't like, press delete, and then they won't be in the operating system. And the really worrying reality is that we believe that this will be used as a way to restrict VPNs, to restrict censorship circumvention, because in order to enforce a law like this, you have to control how people use their devices. You have to control whether DRM or digital rights management is allowed. You have to control if open source is allowed. You have to control if things like choosing your own operating system is allowed. But there is no way to enforce a law like this without also enforcing the provisions that control how users can use the devices that they already own. And there are many overlaps with the right to repair movement, with the movements around enforcing freedom of individual possession of devices that I think this law is going to clash up against, because you cannot enforce it without even controlling the internet and the way the technology ecosystem works even more and more.
Danke. Und jetzt will ich eine Frage, die ganz oft aufkam, interessanterweise, die weiß nicht, wer die beantworten kann, wer sie zuerst beantworten will, ist, was ist denn, also wie weit wird denn Chat eigentlich ausgelegt? Also jetzt zum Beispiel den Chat, den wir hier im Webinar haben, Videokonferenzen, würde das aktuell auch darunter fallen? Also würde zum Beispiel, bevor man hier im Zoom-Chat was schickt, würde das dann auch quasi considered werden. Also ich sehe ein Nicken, also es würde auch innerhalb die auch gut, dann ist die Frage schon beantwortet mit einem Nicken, dann sparen wir Zeit, das finde ich auch gut. Und dann gehe ich jetzt zur nächsten Frage von Helge. Helge fragt nämlich, und viele Leute finden das auch eine wichtige Frage, warum wird über diesen brisanten Gesetzesentwurf nicht in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten berichtet? Und das ist ja eine sehr gute Frage für Giacomo, glaube ich. Die Frage ist, wenn man darüber berichtet, und ihr habt ja nun jetzt schon öfter darüber berichtet, wie ist euer Gefühl? Kommt das an? Wird das aufgegriffen, auch von den Redaktionen der großen Zeitungen? Ihr habt es nun mal in der Zeit und wie ist euer der Gefühl da, wie die Rezeption des Ganzen ist und was man da, ob man da was verbessern kann?
Yes, thank you so much for the question. To be very brief about it, it hasn't been that easy. I mean, we published with major newspaper, including the Zeit, Le Monde in France, in Italy, in the Netherlands. But it's true, of course, that this argument is pretty sensitive, and so. Even the there's been newsrooms that didn't receive our proposal. We work as freelancers, basically reaching out to newsroom and proposing our investigations. And if you go reading particularly op-eds, opinion pieces, but not only, in several major news organizations and media outlets, you'd see that they gave more space to organizations or experts that spoke in favor of the regulation, highlighting particularly its benefits and its for children, but also its urgency, because exactly of what also Udbev was saying earlier, that you know, law enforcement is flooded, or centers like NCMEC, National Center for Missing Children in the U.S., is they're flooded with CSAM or potential CSAM. So we need to kind of act as soon as possible. So under this urgency, this kind of was a trademark of the campaign orchestrated back in 2022. And so completely, of course, forgetting to discuss about what's behind the proposal, what we've been speaking about. So weakening, introducing vulnerabilities, weakening encryption, and of course, not exactly targeting, not significant targeting the main problem, which is children's safety online, and not only online.
Danke dir. Eine Hand von Utpav? Want to join?
Thank you. I just wanted to add, I think, a more metaphysical political point, which is, I think we are past the point where releasing facts into the debate will influence the debate. Because everyone is so heavily entrenched in the positions that they have that it is only public opinion and engagement that will make them engage with the decision makers to make them change the decisions. Because the reality is, we have so much evidence over the last 5 years that this is a commercial play by commercial actors to create commercial opportunities for them to achieve goals that benefit their commercial interests. But it is like us having a conversation about how people in the military fund work that supports the military, or how people in law enforcement supports work that supports law enforcement, because obviously they do. And child safety organizations have done the same in this scenario and this situation as well. And I want to say and repeat that I think that we are at a emergency crisis where unless individual citizens exert their rights, speak to their lawmakers, and make this an issue in their political parties, we are in a scenario where the facts won't matter and the decision will get made anyway because of the political rhetoric that is surrounding this entire situation. And the only way to cut through that is mass mobilization of people expressing their opinion to the people who are supposed to represent their opinions. And that really, really needs to happen, because the debate, in fact, the other side, by that I mean the people who are pushing these solutions, are relying on the fact that this debate has gone on since 2021, that it has been 4 years, and that the people who are fighting against it are getting tired, are not understanding what the issue is, are pushing back against it because it will lead to something really bad from happening. And it's very important that we realize that this is a people issue, and if people don't exert their opinion, the facts in the situation are all in the public domain. Everything everyone in this call has sent, I think we can send 55 citations on the chat right now that all prove it by peer-reviewed academic papers. But that doesn't matter, because this is an emotional issue. And the way to combat emotion is to combat it with equivalent emotion for privacy, equivalent emotion for freedom of expression. And that really, really needs to happen.
Danke dir. Genau. Alexandra will ich dazu gerne, total gerne auch mit reinnehmen. Du hast dich auch schon gemeldet. Und wir hatten auch eine Frage, warum jetzt so viele EU-Länder zum Beispiel, aber warum macht das Dänemark so stark? Warum ist Frankreich geswitcht? Also was ist dieser politische Wandel? Mit was hat das zu tun, dass es da jetzt plötzlich deutlichere Mehrheiten gibt für einen Proposal, der ja noch vor ein paar Jahren eben keine Mehrheiten hatte?
Ja, woher dieser Wandel kommt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das kann ich nicht so beantworten. Ich glaube aber, das Thema, was Ugba ja gerade auch schon so ein bisschen, Ugba schon ein bisschen angesprochen hat, man hat halt auf der einen Seite Kinderschutz mit massivem Lobbying dahinter und natürlich so ein total emotionales Thema, was uns alle bewegt, ja. Also ich habe in Dutzenden von Meetings gesessen mit Akteuren aus diesen Bewegungen und hörte dann aber immer nur, diese Überzeugungskraft war immer nur darin zu sagen, ja, wie schlimm ist Kindesmissbrauch? Aber da sind wir uns absolut alle einig. Die Frage ist, ist das eine angemessene Lösung? Ja? Und da habe ich oft festgestellt, dass auch bei sehr wohlmeinenden Kinderschutzorganisationen und NGOs überhaupt kein Verständnis dafür da war, was das eigentlich bedeutet. Ja, wenn man denen dann gesagt hat, ja, aber haben Sie schon mal mit einem Staatsanwalt gesprochen, weil die erklären einem, wovor wir eigentlich Angst haben, sind diese ganzen falsch positiven Meldungen. Die sagten, 60, 70% der Meldungen, die wir dann kriegen, das sind 13-Jährige, die solche Bilder auf dem Schulhof austauschen. Ja, was ein Riesenproblem ist, aber wo man Schulsozialarbeit für braucht und ähnliches. Ja, die ganzen Maßnahmen, die Detlef angesprochen haben, deswegen freue ich mich auch so, dass wir diese Bundesländerebene hier haben, weil da kann man solche Dinge eben auch machen. Und dieser Staatsanwalt sagte mir, naja, wir kriegen halt diese ganzen Meldungen, wenn wir das alles bekommen, dann können wir überhaupt nicht mehr richtig ermitteln, wo sind eigentlich diese kriminellen, pädophilen Netzwerke, die das eigentliche Problem sind, ne? Aber das kommt bei den Kinderschutzorganisationen oft gar nicht an. Ja, die erklären einem dann eine halbe Stunde, wie schlimm Kindesmissbrauch ist, aber das braucht keiner. Aber das verstehen natürlich alle Menschen, das nimmt Menschen emotional mit und man hat sofort diese Reaktion, ja, da muss man irgendwas tun. Ja, und dass dann die richtige Lösung eben komplex ist und auch teuer, wie zum Beispiel auch Jugendämter da mal vernünftig finanziell ausstatten und so weiter. Dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ach ja, da gibt es eine technische Lösung und da kontrolliert man irgendwie diese Chats. Und dagegen zu argumentieren, wie wir das heute Abend machen, das sind halt immer diese komplexen technischen Argumente, ne? Also ich bin auch Utbach dankbar, dass er das nochmal technisch erklärt hat. Aber wie viele Leute kommen denn mit, wenn man dann von den Foundational Layers der elektronischen Kommunikation spricht? Das ist total schwierig, das Menschen zu vermitteln. Und da interessieren sich halt auch viel weniger Menschen für, wie das im Detail aussieht. Und deswegen hat man da so ein Missverhältnis zwischen diesen sehr emotionalen Aspekt, der total eingängig ist, wo niemand sagen kann, nee, das interessiert mich nicht oder das ist mir nicht wichtig. Sowas will man doch gar nicht erst abwägen. Ja, man muss es aber tun. Ich glaube, das macht so ein bisschen ein Problem. Das andere Thema ist natürlich, ich will das jetzt nicht so unterstellen, aber es gibt natürlich auch Länder wie Frankreich, wo immer mehr Befugnisse der Polizei ausgeweitet werden und Innenminister finden es natürlich toll, auch so viel Datenmaterial zu haben, ne? Das ist einfach ein grundsätzliches Problem. Es wurde ja auch schon gesagt, wenn solche Strukturen einmal implementiert sind, dann kann man die natürlich für andere Dinge auch benutzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Innenminister von bestimmten Ländern gibt, die gesagt haben, naja, Terroristen damit zu finden, ist ja dann auch einfacher, wenn wir das mal haben. Je mehr wir Überwachung haben, desto sicherer wird es. Aber es ist halt eine Frage Sicherheit für wen und wie sieht man das? Ich glaube, in Dänemark ist es mehr, dass die Menschen sehr viel Vertrauen haben in ihren eigenen Staat, ja, und damit auch in diese Systeme. In Frankreich würde ich jetzt persönlich mal darauf tippen, dass es mehr so ein bisschen aus der innenpolitischen Reihe Seite kommt, dass man sagt, naja, je mehr Daten man hat, um eine Gesellschaft zu kontrollieren, desto besser. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich finde ja die eine Zahl oder die zwei Zahlen, die mir von Utpov bei diesem Thema im Gedächtnis geblieben sind, glaube ich, du hast gesagt, 70 Millionen oder 17 Millionen Meldungen und 70.000 Strafverfolgungen. Ja, also irgendwie ein Faktor 1.000 dazwischen. Jetzt frage ich mich aber, dann aber mal konkret, wie kriegen wir diesen Faktor 1.000? Ja, oder sind es sogar Faktor noch mehr als das? Wie kriegen wir das denn mit mehr Ressourcen und mehr Leuten dann auch hin? Also, wie bearbeiten wir denn diese ganzen Meldungen, wenn wir dafür nicht Technologie und vielleicht auch KI nutzen. Also, weil wir waren ja bei der Diskussion mit zur KI-Nutzung etc. und hier in Nordrhein-Westfalen, wir hatten zum Beispiel ein Webinar zur Desinformation vor dem Sommer. Da hat zum Beispiel der Medienminister aus Nordrhein-Westfalen berichtet, dass sie zum Beispiel KI nutzen für eine Vorsortierung und Kategorisierung zum Beispiel von Desinformationsmeldungen. So, wie seht ihr das? Ich gebe das einfach mal in die Runde. Also, wir müssen ja trotzdem irgendwie gucken, dass wir diese Millionen von Meldungen bearbeiten bekommen. Also was sind da die Ideen, Technologien, die wir nutzen können und wie kann das, sagen wir mal, schöne deutsche Wort, grundrechtskonform auch eben dann passieren? Utpav. Utpav, it's your turn.
Thank you. I will say that the numbers that I illustrated to you are United States numbers about a United States-based organization that combats child sexual abuse that takes the responsibility for doing it globally because there are so few organizations that actually can coordinate this at a regional or a country level. Because the honest reality is that almost all countries in Europe and all countries in the world have reduced the amount they invest in social services, reduced the amount that they invest in children, reduced the amount in helplines, reduced the amount in all of the ways in which you deal with this problem at the source. And this is a difficult parallel to make before this group, and I make this parallel with utmost respect, but if you are trying to prevent the distribution for something, you have failed to prevent the harm of where that thing had occurred. The harm occurs when the abuse is taking place. The harm, of course, involves distribution, but the fact that I can harm you is the problem that society needs to deal with. And the reality is that we have reduced money, reduced investment, reduced political attention to all of the ways in which this very serious problem could be dealt with. And in practice, the way that this is going to work, we believe, is that when this investment does not take place, technology is going to play the role that human beings do, and all of the flaws that come with technology playing that role are going to have a greater impact on society than what we are comfortable with, and I don't think we even entirely understand today. Because I'm going to make an example that I believe is controversial, and I think will appeal to some parts of this webinar and may not appeal to other parts of the webinar. But if today I was going to say that the situation between different countries in certain regions is different. So if I were to say, I believe this is a war, and somebody else were to say, no, this is a rebellion, that is a political choice that you're making in terms of the words you use. And if you allow a computer to say, is this okay or not okay, that is never going to have the same notion that human beings do. And I think that we have to understand that some of these problems are problems of social services and are not technological problems, because they have to be solved with at the technological, at the social level rather than the technological level. And if you look at the ways that this has already happened in the United Kingdom, in some parts of America, in India, India has traceability, the United Kingdom has the Online Safety Act. These laws have been passed in the past. They've been on the books for many years. Nothing has changed. And we've seen other countries make similarly problematic decisions with very severe consequences as well. And I want to say that, like, Europe is not alone. Child sexual abuse materials are a problem everywhere in the world. And many countries have tried similar problems and they've all failed because they don't invest in social services. They don't invest in the places where the problem is actually occurring. And I would love to hear from the others in the group as well.
Ja, danke. Ich nehme zuerst Alexandra und dann Konstantin dran. Alexandra, du bist noch gemutet.
Ganz kurz nur zwei Punkte von vielen, die man machen könnte. Aber erstens mal konzentriertere Polizeiarbeit und gerade im Bereich Darknet. Ja, also Detlef hatte das ja auch mal kurz angedeutet. Ne, das ist das, wo die großen Netze eigentlich sind und wo der Gros des Materials ist und wo die Polizei oft überhaupt nicht genug Kapazitäten hat, um da hinterherzukommen. Ne? Aber da hat auch keiner Problem damit, da auch KI-Tools einzusetzen und so weiter, ne? Also wirklich Leute sehr spezifisch dazu auszubilden, da mehr Personal zu haben und gerne auch technische Tools, um das zu finden, fände ich wichtig. Das andere Thema ist, wie Utpa auch schon gesagt hatte, mal dahin zu gehen, wo die Kontakte überhaupt erst entstehen. Und das sind natürlich zu einem ganz großen Teil, wenn man mal mit betroffenen Eltern spricht, sind es Gaming-Plattformen. Ja, Gaming-Plattformen sind die Orte, die es eigentlich in der Offline-Welt so nicht gibt, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufeinandertreffen. Und das ist, was ich jetzt sage, das ist auch, also so bei den Piraten oder so ist es auch nicht beliebt und bei digital rechten Ultras oder so. Aber das finde ich, das sind Chats, die moderiert werden müssen. Und das sind Unternehmen, die ja unglaublich viel Geld verdienen mit diesen Gaming-Plattformen. Und da muss man halt schon eine vernünftige Moderation machen und verhindern, dass Kinder und Jugendliche da von Erwachsenen kontaktiert werden können. Das sind halt Fälle, die wirklich, wirklich häufig sind. Ja? Und das sind wirklich was, das hat man in keiner realen Weltsituation, dass Tausende von Kindern oder Millionen von Kindern und Jugendlichen unterwegs sind und Erwachsene, die sich nicht sehen, die sich nicht ins Gesicht gucken können. Also das Kind weiß überhaupt nicht, dass das ein Erwachsener ist auf einer anderen Seite und wo dann vielleicht Nacktbilder oder so gefordert werden, mit denen dann Kinder und Jugendliche nachher erpresst werden. Auch um noch mehr Bilder zu liefern. Das ist halt echt ein Riesenproblem. Und da kann man natürlich krasse Maßnahmen machen und da kann man diese Unternehmen in die Pflicht nehmen und da kann man auch ganz klar sagen, das sind Chats, die nicht vertraulich sind. Ja, das muss da wirklich nicht sein. Also welches Kind ist je auf einem Signal-Channel von dem Erwachsenen irgendwie so anonym kontaktiert worden? Ist im Prinzip technisch gar nicht möglich, wenn man nicht die Telefonnummer hat, die man einem Kind gut beibringt, nicht rauszugeben. Aber im Gaming-Bereich, da könnte man sich viel, viel spezifischer mit den Unternehmen hinsetzen und sagen, was sind hier die Vorsichtsmaßnahmen, die ihr haben müsst, das überprüfen. Aber mit denen will man sich halt nicht anlegen, weil das könnte man nämlich jetzt zum Beispiel zum Teil im Digital Services Act und mit der bestehenden Gesetzgebung zum Jugendschutz machen. Aber das ist ja viel zu schwierig und das sind ja Interessenträger, mit denen man sich nicht anlegen will.
Danke dir. Konstantin, Detlef, und dann müssen wir leider zum Ende kommen.
Ja, ich werde mich versuchen, kurz zu fassen. Wir haben jetzt ja schon viel gehört zu, ne, tatsächlichen Maßnahmen, die wirklich helfen würden, Präventionsmaßnahmen. Ich würde aber auch, wenn es um den Fall geht, ne, für die Darstellungen, die sich eben tatsächlich verbreiten, da muss man ja auch was machen. Und ich finde, da reden wir viel zu wenig auch darüber, über die Möglichkeiten, die schon existieren, die aber nicht wirklich auch genutzt werden. Und da gab es schon 2021 eine investigative Recherche von Steuerung F gemeinsam mit Panorama und Spiegel, der gezeigt hat, dass eben Strafverfolgungsbehörden nicht verpflichtet sind, ihnen bekannt werdende Inhalte proaktiv zu löschen und das entsprechend dann häufig einfach noch im Internet bleibt. Und diese investigativen Journalistinnen hatten gezeigt, dass es absolut möglich wäre, dort an den entsprechenden Hosting-Provider zu melden, nehmt das Material runter. Und die hatten innerhalb kürzester Zeit irgendwie 13 Terabyte runternehmen lassen. Und trotzdem haben wir bis heute nicht eine Situation, in der Polizei und Strafverfolgungsbehörden verpflichtet worden wären, diesen Status zu ändern. Und das ist für mich vollkommen, also überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sich das so halten kann. Und wir gleichzeitig darüber reden, dass wir Überwachungsmöglichkeiten gegen alle Menschen ausweiten müssen, wenn wir gar nicht das ausnutzen, was wir bisher schon machen können.
Danke dir. Und dann gebe ich jetzt Detlef das vorletzte Wort, bevor ich am Ende noch was sage. Und Detlef, ich gebe dir aber noch eine Frage mit, die nämlich ganz viele Likes bekommen hat, und sogar zweimal, sie gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und zwar zur Frage auch Nutzung von Überwachungssoftware Palantir auch in grünen beteiligten Landesregierungen in Baden-Württemberg und man muss ja auch ergänzen, hier in Nordrhein-Westfalen. Und Kai und Markus fragen hier, wie viel kann man quasi auf die Position der Grünen in diesem Fall dann auch setzen bei Chatkontrolle, wenn es zwei Landesregierungen mit grüner Beteiligung gibt, die zum Beispiel Palantir dann auch einsetzen? Ich weiß, das ist nicht unbedingt eine schöne Frage, aber das ist eine Frage, die ganz viele gestellt haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Grünen als Grüner bin ich ja selber auch diskutieren müssen, was da gerade passiert. Wir machen dazu nächste Woche wahrscheinlich ein Webinar, nur um dir da auch nochmal die Frage zu stellen.
Ja, ich will vielleicht nochmal, aber zunächst nochmal sehr deutlich machen an dieser Stelle, Strafverfolgungsbehörden. Wir brauchen dringend, dringend die personelle und technische Expertise, Ressource, um gegen Kindesmissbrauch vorzugehen. Also, und das ist für uns ein zentraler Punkt in Niedersachsen. Und wir brauchen diese spezialisierte Zentralstelle bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft. Und dann gibt es auch technische Möglichkeiten. So, und da geht es aber, wie gesagt, um Strafverfolgung, da geht es um sichergestelltes Material. Und wir wissen ja nun auch ganz genau, das klang ja hier auch an, ich glaube, Alexandra hat es nochmal gesagt, wie bahnt man eigentlich den Kontakt mit Kindern an, um sie zu missbrauchen? Das findet nicht bei Signal statt. Und das findet auch nicht jetzt, also es wäre ja dumm, wenn es irgendwie durch Zufall dort stattfindet. Und ich sag mal, diese ganze Geschichte Kinderpornografie, wir haben es hier überwiegend mit Handlungen im Darknet zu tun. Glaube ich, das ist an der Stelle auch sehr klar. Ja, zu der unterschiedlichen Haltung, je nachdem, wer mit wem regiert in den Bundesländern, das ist tatsächlich eine kritische Frage, das muss man auch so sagen. Wir in Niedersachsen wollen da uns das auch genau angucken, mit welchen technischen Mitteln arbeitet man da und mit welcher Software und mit welchem System. Ich persönlich kann das schwer einschätzen, aber es ist natürlich schon so, also wie weit gilt ein Wort der Grünen? Ich glaube, was uns alle eint, ist die Tatsache, dass wir eine politische Kraft sind, zweifelsohne, die sich für die Grundrechte der Menschen einsetzt. Und das werden wir auch tun. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, egal wo jetzt welches System eigentlich in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen, ich kann mir bei aller Liebe heute nicht vorstellen, dass irgendeine grüne Landtagsfraktion sagen würde, das auf EU-Ebene finden wir gut. Also das würde mich schon sehr überraschen. Also insofern, glaube ich, würde ich es mal darauf beschränken, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Grünen hier auch geschlossen in Deutschland stehen. Und das auch entsprechend unterstützen wir. Erlaub mir noch bitte einen Satz, weil der mir auch so wichtig ist.
Ja, einer.
Und dann bin ich auch fertig. Wir haben ja viel über Fehleranfälligkeit der Systeme gesprochen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass denn selbst harmlos, ich bin Großvater, ich habe zwei Enkelkinder, dass wenn ich die in den Arm nehme oder ein Familienfoto mache und dass selbst solche harmlosen Inhalte Entschuldigung, können möglicherweise falsch durch so eine Kontrolle gehen und man gerät ins Visier dieser Strafverfolgungsbehörden. Was für Folgen das hat für die fürs Private, fürs Soziale und unter Umständen auch fürs berufliche Leben. Auch das muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal sehr deutlich machen, was das eigentlich bedeutet, ins Visier der Ermittler zu geraten durch solche Massenüberwachung. Also ein Riesenproblem und das wollte ich abschließend nochmal loswerden, weil es mir persönlich auch so am Herzen liegt. Was macht das eigentlich mit den Menschen?
Vielen Dank dir. Jetzt kriegt Alexandra das wirklich allerletzte Wort und dann machen wir Schluss. Wir sind schon ein bisschen overtime, Alexandra.
Ja, nee, nur ganz, ganz kurz, auch nochmal das unterstreichen, was Detlef gesagt hat, diese ganzen Falsch-Positiv-Meldungen oder eben Kinder oder Jugendliche, die dadurch in die ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten, aber eigentlich ein Fall für die Schulsozialarbeit oder für ihre Eltern werden. Das ist einfach ein Riesenproblem und das wird auch sehr viele Kinder und Jugendliche leider betreffen. Ich wollte nur noch mal einmal ganz kurz sagen, weil das jetzt gerade nicht so ganz klar rauskam. Es gibt eine sehr klare Positionierung der Grünen Bundespartei gegen den Einsatz von Palantir in den Ländern. Das Problem ist aber, dass in einem föderalen System das nicht die Grüne Partei entscheidet, wo Palantir eingesetzt werden, sondern eben die Landtage oder die Landesregierung und dass wir da nicht immer die Möglichkeit haben, das zu erzwingen und das durchzusetzen. Aber nur weil es gerade nicht klar war für alle Zuhörenden, die Grünen sind ganz klar gegen den Einsatz von Palantir und kämpfen da auch sehr energisch gegen. Das wollte ich nur noch mal ganz klar sagen. Also gegen Palantir. Gegen Chatkontrolle, gegen jede Form von Massenüberwachung. Vielen Dank und zurück an Max.
Vielen Dank, Alessandra. Und ich sage euch allen nochmal Danke. Ich sage unseren Dolmetscherinnen auch nochmal Danke, allen, die dabei waren und gefragt haben. Wir schicken all die Links, die jetzt im Chat sind, schicken wir auch nochmal rum. Auch nochmal vielleicht eine Version von dem Artikel von Giacomo ohne Paywall, damit ihr die alle nochmal lesen könnt. Das, glaube ich, wäre super wichtig. Und schicken euch auch nochmal die Adressen der Abgeordneten, wie ihr denen am besten Briefe schreibt. Das kommt alles morgen zusammen mit der Aufzeichnung, dass wir da richtig noch was drehen können. Ich danke euch allen, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Sind immer noch 600 Leute im Raum. Richtig gut. Einen schönen Abend und alles Gute euch. Bis zum nächsten Europe Calling. Nächste Woche wahrscheinlich mit Campact zum Thema Palantir. Also wir bleiben beim Thema dran. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Dann.